willkommen zu einer neuen Episode der Sea Faces. Heute wieder mit mir Martin vom HTGF aus dem Berliner Büro. Und ich freue mich, heute in der Leitung begrüßen zu können Felix Hoffmann, einer der Gründer und CEO von Seven Learnings. Hallo Felix.
Hi, freut mich, da zu sein.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Hiring reden. Gerade im Technologiesektor ist das ja immer noch ein Buch mit 7 Siegeln, was auch nicht ganz einfach zu lösen ist. Aber ihr habt da einen wunderbaren Ansatz gefunden und seid da sehr erfolgreich unterwegs. Darüber wollen wir später sprechen. Aber vielleicht kannst du uns einmal kurz erzählen, was macht denn eigentlich Seven Learnings?
Ja, wir sind im Grunde ein Google Maps für Händler. Wir optimieren Entscheidungen. Der Hauptfokus ist, Preisentscheidungen zu optimieren, aber auch Marketingentscheidungen. Kann man sich so vorstellen, dass man überlegt, okay, wo möchte man hin mit seinem Geschäft in den nächsten 2 Wochen? Und dann treffen wir dann also das geht dann eher um größere Ziele wie Umsatzwachstum oder Gewinnwachstum. Und wir treffen dann die Millionen von Preisentscheidungen auf Produktebene automatisch, die dahinter stehen. Oder auch die Marketingentscheidungen, die einen dann zu diesem größeren Ziel hinbringen.
Okay, das klang jetzt schon extrem tiefgreifend. Kannst du uns vielleicht nochmal kurz mitnehmen, was heißt das denn technologisch? Also wie seid ihr da aufgestellt? Was müsst ihr denn da eigentlich verarbeiten, um überhaupt so weit dort reingehen zu können?
Ja, im Grunde, das ist ein vorhersagebasierter Ansatz. Es geht eben darum, dass man die Entscheidung, die Preisentscheidung vorher abschätzen kann, was die für Auswirkungen haben werden auf Produktebene. Dafür muss man eben die historischen Preisänderungen analysieren, aber auch die Kostenstrukturen und letztendlich auch in der Lage sein, die Kostenstrukturen vorherzusagen. Also es ist wirklich ein Big Data-Ansatz. Ja, die Idee ist eigentlich zu sagen, wenn man in der Lage ist, alle strategischen Optionen perfekt vorherzusagen, dann kann man eben auch die Entscheidung selber automatisieren. Und das funktioniert tatsächlich auch ganz gut.
Okay, du hast ja schon darüber gesprochen, dass ihr hier auch viele Daten verwendet. Das heißt, ihr habt auch eine sehr, sehr komplexe technologische Plattform dahinter. Und das geht natürlich nicht ohne das entsprechende Team, das auch alles aufzubauen, zu warten, auch in die Zukunft gerichtet weiterzuentwickeln. Ihr habt euch ja so ein bisschen aufgeteilt. Es gibt auf der einen Seite so ein Entwicklungsteam und ihr habt so ein Data Science Team. Vielleicht kannst du da nochmal kurz die Unterschiede klar machen, was ihr da vielleicht auch für Charaktere sucht und was so die Aufgaben der einzelnen Teams sind.
Erstmal haben wir eine ganz starke Vernetzung von allen Leuten, die im Tech-Bereich arbeiten. Also wir haben eigentlich Developer und wir haben Data Scientist, das sind die beiden Gruppen. Und dann ist es so, dass die aber trotzdem noch im gleichen Stand-up sitzen, also wirklich 20 Leute, die zusammen arbeiten, sehr nah. Und das ist auf jeden Fall auch einer der Erfolgsfaktoren von Seven Learnings. Und die Entwickler bauen halt quasi die Software, die für alle genutzt werden. Und die Data Scientists sind eher eben verantwortlich, die Datenaufbereitung vorzubereiten. Sie haben aber bei uns, was ein bisschen unklassisch ist, auch die Verantwortung, halt wirklich mit den Kunden zu arbeiten. Was aber auch ein mega großer Erfolgsfaktor ist, weil ja, das ist ja eigentlich immer im agilen Bereich, Leute sagen, man muss die Techies mit den Kunden zusammenbringen. Wir machen das halt wirklich, und zwar wirklich end-to-end. Data Scientists reden wirklich mit den Kunden, haben halt wirklich eigene Kunden zugewiesen. Das ist aber oft in den Data Science Firmen nicht so. Das ist aber sehr, 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 sehr wichtig.
Okay, danke, Felix. Aber sag nochmal vielleicht kurz, wieso ist denn dieser enge Kontakt zwischen den Kunden und eurem Data Scientist-Team? Wieso ist das so wichtig?
Es kommt bei unserer Lösung halt sehr stark auf die Datenqualität an. Und deswegen ist es wichtig, dass halt die Kunden halt nah dran sind an den Data Scientist. Das bedeutet nicht, dass es halt customized wird unbedingt, aber es ist halt wichtig, dass wir halt Fehler in den Daten oder Probleme halt mit unseren zentralen Queries halt rausfinden und löschen können, sodass am Ende quasi die Datenqualität sehr, sehr hoch ist. Und das nicht nur auf den Basisdaten, sondern auch am Ende für die Modellvorbereitung für jedes einzelne von den Modellen. Also zum Beispiel bei der Retourenmodell musst du halt eine andere Datensäuberung machen als beim anderen Modell. Du musst zum Beispiel die letzten Wochen weglassen, weil du halt noch keine Retouren hast aus den letzten Wochen. Und so ist es halt bei jedem einzelnen Modell, musst du quasi unterschiedliche Sachen machen. Um eine sehr akkurate Prognose zu haben, musst du vor allen Dingen sehr gut die Daten analysieren. Und da ist es halt sehr, sehr hilfreich, wenn deine Data Scientists nah dran sind am Kunden und das halt verstehen, wie das Geschäft funktioniert.
Super. Und kannst du vielleicht noch kurz was zu den Anforderungen sagen an diese Entwickler? Was müssen die denn mitbringen auf der Data Scientist, aber auch auf der Backend-Ebene? Wonach schaut ihr da? Gibt es da spezifische Programmiersprachen, die da für euch relevant sind, oder was sind so herausstechende Kriterien, auf die ihr achtet, wenn ihr auf der Suche nach solchen Kandidaten seid?
Also wir vielleicht erstmal für die Data Scientist suchen wir halt Leute, die halt auch schon ja, in dem Bereich was gemacht haben, also im Bereich Daten im Allgemeinen. Das kann aber auch zum Beispiel ein Wirtschaftsingenieur sein, der halt schon in seinen Praktika im Bereich Data Science gearbeitet hat. Das muss nicht genau Data Science gewesen sein. Und ja, was halt für uns entscheidend ist, ist zum Beispiel SQL, weil wie gesagt, es hängt nicht nur an den Modellen, wo halt sich immer alle gerne mit aufhalten, sondern es hängt auch sehr, sehr viel an diesen Queries am Ende. Und das heißt, SQL ist halt super entscheidend für die Data Scientists vor allen Dingen. Ne?
Okay.
Generell von der Entwicklung her suchen wir nach relativ junioren Data Scientists am Anfang. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass halt sozusagen man bei 7Learnings so eine Art Universum von Datenverbesserungen und Modellen hat, die das Universum ist nicht woanders gleich. Klar nutzen wir auch Open Source Software, also die Modelle, die bauen wir nicht selber zum Beispiel. Aber die Datenaufbereitung, das ist schon ein riesengroßes Universum, was halt sinnvoll ist, dass du da juniore Leute reinbringst, weil selbst wenn du einen Senioren reinbringen würdest, der würde die sowieso auch nicht kennen und das würde ihm auch schwerfallen, da Verbesserungen durchzuführen, sozusagen.
Okay. Und bei den Entwicklern, was sind da so Sachen, nach denen ihr schaut? Was müssen die mitbringen, damit die für euch mögliche Additionen zum Team sind?
Zum einen haben wir immer geguckt, dass wir das halt stark fokussieren auf wirklich ganz bestimmte Anwendungen. Also wenn du so einen Machine Learning Service hast, hast du halt ein Backend trotzdem und du hast ja auch die Cloud-Infrastruktur, die du dann servicen musst. Das heißt, du brauchst nicht nur Machine Learning Engineers, sondern eben auch, die jetzt zum Beispiel die Pipeline für die Machine Learning bauen. Die haben wir auch. Du musst eben auch gucken, dass du auch dann konkret für andere Themen auch konkret hirest. Und da würde ich eher versuchen, nicht komplett Junior zu hiren, weil ein extrem juniorer Entwickler halt Schwierigkeiten hat, dann halt ein System aufzubauen, was wirklich reliable ist in der Form, wie man es braucht.
Und dann lass uns mal ins Hiring selbst gucken. Also welche Kanäle benutzt ihr da? Wie sprecht ihr die Leute an? Vielleicht auch, was sind so Bereiche, wo ihr sehr gute Erfahrungen mitgemacht habt, sei es jetzt Seiten oder sei es vielleicht auch irgendwie Beschreibungen in den Texten, die einfach dafür gesorgt haben, dass ihr eine sehr gute Anzahl, aber auch an qualitativ hochwertigen Bewerbungen bekommen habt?
Mhm. Also wir haben es auf jeden Fall automatisiert, oder das ist, glaube ich, wichtig, dass man den Prozess automatisiert. Wir machen das mit Personio und da kann man dann halt alle möglichen Werbungen reinschalten. Das ist, glaube ich, relativer Standard. Da haben wir haben schon auch mit LinkedIn gearbeitet, wobei da kriegt man relativ viele ausländische Bewerber. An den Unis machen wir auch immer ein bisschen Werbung. Das hat, glaube ich, auch funktioniert. Also einfach an den Unis, wo man halt hier in Berlin jetzt in unserem Fall. Und dann haben wir, glaube ich, einen ganz coolen Prozess, was halt das Screening angeht. Also wir haben halt ein Screening von den Kandidaten, wo man sich halt ja den Lebenslauf sich anschaut. Und danach kommen halt nochmal zwei Stages, wo man sich eher wirklich die praktischen Performance in einem konkreten Case anschaut. Also wir schicken den Case vorher per E-Mail und dann stellt der Kandidat im Meeting den Case vor. Und da geht es dann eben überhaupt nicht mehr um den Lebenslauf. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man halt in diesen einzelnen Stages unterschiedliche Sachen abtestet. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann eben auch wirklich, dass er muss dann, also wenn man wissen will, ob derjenige gut ist mit Datenaufbereitung, dann muss man den halt auch Daten aufbereiten lassen im Hiring. Und das vergessen aber viele und die reden dann halt irgendwie nett rum und dann sagen sie, oh, ist ein netter Kandidat, aber am Ende funktioniert es vielleicht nicht.
Das ist ja spannend. Also vielleicht kannst du uns da auch nochmal kurz mal mitnehmen. Wie läuft denn so ein Prozess genau ab? Wie viele Schritte gibt es hier? Wie oft trefft ihr euch? Trefft ihr euch vor Ort oder trefft ihr euch eher digital? Was sind so die Abläufe und was ist vielleicht auch so ein Zeitslot, in dem das alles passiert?
Ja, also wir haben normalerweise 3 Stufen, also das Screening, dann kommen 2 Cases. Und bei uns ist es so, dass halt jeweils dann eine von uns das macht, entweder ich oder halt ja 3 andere Data Scientists, die relativ senior sind natürlich. Und da sind halt vorher festgeschrieben, was sie bewerten sollen mit einzelnen Punkten. Und ja, prinzipiell ist es so, dass jeder von den 3 auch den Kandidaten rausschmeißen kann. Also es ist nicht so, dass wir uns dann halt zu dritt danach zusammensetzen und überlegen, wen heilen wir jetzt, sondern aus jeder Runde, also im Screening, werden halt sozusagen 50% der Kandidaten rausgenommen oder mehr. Und dann auch in jeder Runde werden nochmal mehr rausgenommen, sodass eigentlich schon der am Ende übrig bleibt, von allen einmal eine Zusage bekommen hat. Und dann sollte man am Ende nur noch 1 oder 2 Kandidaten übrig haben und dann entscheidet man sich tatsächlich zu dritt, welcher von den 2 übrig gebliebenen Kandidaten dann jetzt der bessere ist. Und das kann man halt in 4 Wochen schaffen, wenn alles schnell läuft. Genau, oder auch sogar in 3. Und das ist natürlich auch ein Erfolgsfaktor, weil natürlich die guten Kandidaten eher auch andere Angebote bekommen, teilweise auch schnell. Und dadurch, je langsamer man ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du einen guten Kandidaten am Ende heiern kannst.
Okay, verstanden. Und was ist da so, man kennt das ja aus dem E-Commerce, die Conversion Rate, also wie viele Kandidaten bekommt ihr oben rein in den Topf und wie viel werden am Ende geheiert?
Ich glaube, dass wir so im Idealfall 100 Bewerbungen haben pro eingestellte Person, teilweise aber auch mehr. Ja, also im Data Science Bereich glaube ich sogar mehr und bei den Entwicklungspositionen vielleicht eher weniger, weil es ein bisschen schwieriger ist. Aber was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass da diese Tech-Bereiche, wenn man es gut macht, braucht man da nicht unbedingt einen externen Hiring-Agentur, die einem da hilft. Und das funktioniert auch so. Was halt hilft, zum Beispiel, wenn über, weiß ich nicht, zum Beispiel StepStone ist halt die führende Suche. Wenn du da halt einen 1.000 Euro ausgibst oder so, dann kriegst du auf jeden Fall auch Werbung. Es ist halt die Frage, ob man es überhaupt braucht. Vielleicht geht es auch ohne. Ja, das kann man erstmal austesten. Und wenn es halt nicht reicht, dann kann man halt nochmal ein bisschen Geld ausgeben auf so größeren Plattformen.
Okay, das heißt, ihr geht durch diesen ganzen Prozess durch, ihr habt euch auf einen Kandidaten geeinigt und wollt ihn auch gerne für euch gewinnen. Wie überzeugt ihr ihn denn dann? Also was sind so auch die Argumente, die ihr dann habt? Weil wir wissen ja heutzutage, inzwischen ist das ein zweischneidiges Schwert oder eine zweiseitige Medaille. Die Kandidaten haben ja teilweise auch mehrere Angebote. Also wie schafft ihr es denn dann auch, die Kandidaten davon zu überzeugen, sich Seven Learnings anzuschließen?
Na ja. Also wir haben tatsächlich selten den Fall, dass wir ein Angebot machen und der Kandidat nicht zusagt. Ich glaube, weil auch klar ist, dass wir wirklich in dem Bereich relativ führend sind und weil auch diese Data Science Rolle bei uns, so wie die oder auch die Entwicklerrollen, halt so sehr viel Einfluss ermöglichen und sehr viel Lernen für die Leute, die bei uns arbeiten. Das wissen die auch. Also wenn die jetzt zum Beispiel, ich komme ja von Zalando, wenn die bei Zalando arbeiten, dann passiert es halt, dass die 2 Jahre da arbeiten, ohne ein einziges Modell in Produktion zu sehen. Weil natürlich bei einem Zalando so ein Modell-Live-Gang halt viel seltener passiert als bei uns. Hm. Bei uns haben die Leute nach 2 Wochen schon das erste Modell in Produktion. Bei einem Zalando halt vielleicht nach 3 Jahren immer noch nicht ein einziges, weil es halt ein höheres Risiko hat bei so einer großen Firma. Und ja, bei noch weniger Startup-ähnlichen Firmen wie zum Beispiel Daimler-Benz oder so, da geht es noch gar nicht darum, dass sie das überhaupt live schalten, sondern die testen wahrscheinlich dann eher nur in diesen Bereichen. Und wenn man seine Arbeit dann nie live gehen sieht, dann ist das natürlich auch sehr frustrierend und dann lernt man natürlich auch viel weniger.
Deswegen, das kann ich mir vorstellen.
Ja, und das verstehen die Kandidaten eigentlich ganz gut. Also ich glaube, es gibt nicht so viele Bereiche, wo man aktuell als Data Scientist mehr lernen kann als in diesem Data Science Startup halt, weil da wirklich die Sachen auch eben schnell live gehen. Solange du halt in so einer alten Industrie bist, verdienst du zwar eine Menge Geld, aber du lernst halt nicht so viel, weil es halt nicht, weil deine Modelle nie live gehen. Die sind alle irgendwo in Dev im Testing.
Ja, alles klar. Gut, das heißt, wir haben die Kandidaten gesucht, wir haben sie gefunden, durch einen Prozess gebracht, ihr habt sie überzeugen können, sich euch anzuschließen. Wie macht ihr das jetzt, wenn die Kandidaten jetzt starten? Also erstmal dieses ganze Thema Onboarding und dann aber auch vor allen Dingen das Thema Weiterbildung. Du hast ja gesagt, dass ihr vor allen Dingen eher juniorige Kandidaten sucht und nehmt, weil das sicherlich auch einen gewissen Vorteil bringt. Wieso nehmt ihr das denn und wie bringt ihr die denn dann auch, sagen wir mal, auf ein Level mit den etwas bereits fortgeschritteneren Data Scientists?
Wir haben einige Trainings entwickelt, die wir intern selber bauen, um halt unseren Setup zu erklären. Aber für die Data Scientists, die ja vor allen Dingen Junior eingestellt werden, kriegen auch relativ schnell wirklich einen Kunden zugewiesen. Und das, wie gesagt, das passiert schon, dass man halt nach einer Woche schon sagt, hier das Retourenmodell, mach doch mal ein Update davon. Und dann werden die einfach ins kalte Wasser geschmissen. Genau. Und dann lernen sie halt Schritt für Schritt, wie man Sachen macht. Also bei uns, bei Seven Learnings gibt es immer 2 Sachen. Zum einen gibt es halt Änderungen oder Pull-Requests, die sich halt auswirken nur auf einen Kunden. Das sind natürlich die Art von Pull-Requests, wo die Leute starten. Die wesentlichen oder sehr wichtigen Pull-Requests sind aber natürlich am Ende die, die auf alle Kunden Einfluss haben. Ne? Also die quasi eine Änderung macht, die dann das Gesamtsystem verbessern. Damit startet natürlich so ein Juniorer, der das Scientist erstmal nicht. Da braucht er wahrscheinlich ein Jahr, bis er das versteht und auch versteht, wie man das testet, ob dann diese Core, das nennen wir dann Core-Änderung, funktioniert. Aber so eine Änderung auf einem Kunden kann man ganz gut testen. Das ist eben auch einer der Vorteile bei uns, in unserem Setup. Wir haben unglaublich viele Tests entwickelt, die halt dann das neue Modell austesten und deswegen ist auch kein so riesengroßes Risiko da drin.
Super. Und vielleicht noch so als letzten Abschluss, gab es denn auch mal Kandidaten, die vielleicht auch alles durchgemacht haben und dann am Ende vielleicht doch nicht gepasst haben? Also wie geht ihr mit solchen Sachen um? Was waren vielleicht auch eure Learnings aus solchen Situationen, wenn es am Anfang vielleicht nicht so 100% gepasst hat, aber dann hinten raus man dann doch irgendwie andere Sachen gelernt hat?
Also wir hatten das im Data Science Bereich schon vor lange nicht mehr tatsächlich, dass wir da ein Problem hatten. Bei den Entwicklern hatten wir, ich glaube, vor 2 Jahren das letzte Mal das Thema, dass jemand nicht gepasst hat. Und es ist super entscheidend, halt in dieser Probezeit, bei uns 6 Monate, da ganz genau hinzugucken. Weil zum einen ist es natürlich klar, dass derjenige jetzt nicht so wahnsinnig viel Mehrwert liefert in den ersten 6 Monaten. Auf der anderen Seite muss man dann zumindest irgendwie sehen, wie er quasi, was er für eine Entwicklung zeigt. Wir haben auch alle 2 Wochen mindestens dann in der Phase so ein Feedback mit allen, die halt relevant sind, oder mit denen die Leute arbeiten. Und dann muss man sich halt Karten legen. Also das ist tatsächlich ganz einfach immer zu entscheiden, lernt derjenige jetzt gerade noch? Dann hat man den Eindruck, er wird irgendwann halt in diese Rolle reinwachsen, weil niemand ist nach 3 Monaten halt schon vollends in der Rolle, für die man ihn geheiert hat in so einem Deep Tech Startup. Das funktioniert halt nicht. Das heißt, da muss man tatsächlich sehr, sehr genau hinschauen und viel Feedbacks machen. Vor allen Dingen kommt es dann darauf an, dass derjenige sich halt dann die Feedbacks auch annimmt und dann auch in die Rolle langsam reinwächst und man auch das Gefühl hat, er läuft immer mehr in die richtige Richtung. Dazu noch ein Punkt, das ist eben deutlich einfacher, dann halt in den jüngeren Mitarbeiter da noch so rein zu coachen in so eine Rolle. Und es ist deutlich schwerer, halt einen Senioren-Mitarbeiter, der vielleicht schon 10 Jahre gearbeitet hat, weil wenn der nicht passt, dann ist es oft so, dass die sich halt weniger stark ändern wollen selber. Und das ist eben auch ein Grund, warum halt Junior-Hiring deutlich einfacher ist als Senior-Hiring. Für Startup, glaube ich, ganz gut geeignet eigentlich.
Ja. Okay, letzter Bereich noch. Was sind so Entwicklungspotenziale, die ihr dann auch seht in euren Mitarbeitern, die ihr dann auch fördert? Und wie, in welche Richtung kann man sich denn dann bei euch entwickeln? Also Data Science hat ja auch, glaube ich, bei euch eine sehr breite Fassung. Also du hast ja auch von den verschiedenen Modellentwicklungen gesprochen. Du hast davon gesprochen, dass man viel mit Kunden arbeitet. Also was sind so Bereiche, wo ihr dann auch die Leute hinentwickelt? Und was können sie dann vielleicht für sich auch für die Karriere, die ja dann auch immer dann doch vielleicht ein bisschen relevant ist, so mitnehmen?
Genau, also zum einen machen wir es so, dass halt die Entwicklung überhaupt nicht gecapped ist. So, also für mich ist es total okay, wenn wir 10 Head of Data Science haben. Ja. Es ist halt für die Rolle dann jeweils halt definiert, was das bedeutet. Die müssen dann halt auch mehr Kunden managen, die müssen dann Verantwortung übernehmen über besondere Modelle oder bestimmte Modelle oder bestimmte Datenaufbereitungsmethoden. Und das ist natürlich dann auch, also die haben dann halt sozusagen zum einen halt mehr Verantwortung für die Kunden, zum anderen halt natürlich auch eine Führungsverantwortung für Juniore Data Scientists und halt eine Verantwortung für die Entwicklung der Core-Bereiche aus dem Repository. Das heißt, die werden dann auch Spezialisten für Return-Modelle oder Spezialisten für Time-Series-Modelle zum Beispiel. Und das ist natürlich auch cool, wenn man da wirklich sich sehr gut auskennt in irgendeinem Bereich. Und das ist auch natürlich, und das macht natürlich auch vielen Data Scientists am Ende Spaß. Und vor allen Dingen merkt man es dann auch, das Schöne ist halt, wenn es im Idealfall, ne, sieht man es dann auf beiden Seiten. Man sieht es halt, dass es den Leuten Spaß macht und man sieht es ja auch dann bei seinen eigenen Kunden, dass es ihnen wirklich hilft auch. Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, weil man mit denen auch selber spricht. Dann, ne, man merkt dann halt, guck mal, das Modell funktioniert jetzt richtig gut und es hilft euch. Ja.
Super, Felix, vielen Dank für diesen Ritt durch dieses sehr komplexe Thema des Hirings von Data Scientists, aber auch Entwicklern in einem sehr kompetitiven Umfeld. Und dann wünschen wir weiterhin viel Erfolg mit 7 Learnings und vor allen Dingen mit einem weiter wachsenden Team.